Bruh, my kings, my G's, you already know what the fuck going on. This is Dr. Taco of Throwing Fits, and you're listening to Dress Relief, the only other podcast that matters in the Deutschland. Enjoy the motherfucking pod.
Dress Relief, Staffel, Sebi, wie vielte Staffel haben wir?
Staffel 2.
Staffel 2, wir sind endlich wieder zurück mit dem schönsten, tollsten, wundervollsten Intro aller Zeiten. Einen schönen Gruß an die Freunde, an unsere großen Brüder aus New York. Throwing Fits, der einzige Podcast, den man hören muss, wie ihr gerade im Intro gehört habt, neben Dress Relief. Sonst braucht man keine. Laut James Harris, dem guten Mann. Folgt @DrTaco bei Instagram. Folgt Throwing Fits. Meldet euch bei ihrem Patreon an. Das sind die schönsten, tollsten Menschen der Welt. Und wir sind wieder da. Wir sind hier. Wir sind hier in München. Hi Sebi.
Hi Kaiser.
Wir haben heute eine ganz besondere Praline von Folge für euch. Wir haben einen sehr, 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 sehr coolen Herren zu Gast.
Den deutschen Rick Rubin.
Das ist eine ziemlich gute Beschreibung, aber ich weiß nicht, ob du es jetzt nur aufs Äußere bezogen hast. Okay, dann schauen wir doch, was er sonst so zu sagen hat und ob er genauso prägend für die deutsche Streetwear-Szene ist, so wie es der gute Rick Rubin für die US-amerikanische oder die weltweite Rap-Szene war. Ich glaube schon. Möchtest du dich vorstellen und ein bisschen näher ans Mikrofon kommen?
Hallo, ich bin der Sven Mederer, auch als Bartlord bekannt.
Bei Instagram folgen bitte.
Danke. Und mache seit knapp 30 Jahren Einzelhandel und arbeite aktuell für das Unternehmen Kicks und war vorher für Dickies angestellt, hatte den 874 Store in München, habe aber auch schon im Double Eight gearbeitet und davor bei H&M.
Also hast du die Realness-Kurve irgendwie noch geschafft?
Ja, es war so, dass es mich, privat hat mich Streetwear immer interessiert und es war so, dass ich nicht genau wusste, wie ich 20 war, nach dem Zivildienst, was ich machen soll und habe alle möglichen Jobs gemacht und meine Schwester hat bei H&M gearbeitet und dann war es so, dass ich eben bei H&M angefangen habe, aber immer mein Interesse neben der vertikalen Mode natürlich der Streetwear halt.
Ich muss ja ganz kurz noch einwerfen, dass H&M wirklich der Grund ist, warum ich irgendwann angefangen habe, Baggy-Hosen zu tragen, weil es bei uns in Paderborn keine coolen Läden gab und irgendwann war mal mein Vater mit meinen Geschwistern irgendwo unterwegs mit Verwandten und ich und meine Mutter waren alleine zu Hause und dann durfte ich mir auch eine Baggy-Hose kaufen. Das ist ganz kurz der Einwurf, aber bevor wir jetzt mit der Realness an sich beginnen, die gleich eure Ohren überfluten wird, Sebi, die Frage, die dir unter den Nägeln brennt, seit unserer letzten Folge.
Seit unserer ersten Folge.
Ja, aber seit der letzten Folge hast du sie halt nicht mehr gestellt.
Ach so, ja stimmt.
Möchtest du sie stellen?
Ja, gerne.
Dressies, ihr wisst, was jetzt kommt. Sebi, leg los.
Wie viel ist dein Outfit wert, Sven?
Okay.
Du weißt, dass es uns nicht um Kommerz und Geld geht. Wir sagen es nur mal so. Erzähl uns, was du anhast.
Ich trage Jordan SB, New York to Paris, 160 Euro Retail. Drunter ein paar Socken von Stans für 99. Eine Carhartt Vicious Pant für 59,90. T-Shirt von Patta für 49,90. Und eine Beanie von Carhartt, die ich geschenkt bekommen habe.
Das ist eine Carhartt Motown Mütze, richtig?
Ja, Carhartt Motown.
Die Carhartt Motown Kollektion ist so gut. Ich habe mir diese auf Michael Jackson basierende Hose geholt und ich liebe sie. Und Sebi hat sie auch.
Die habe ich mir jetzt auch vorgestern oder so im Sale geholt für 40 Euro.
Aber was hast du noch so? Was hast du an Accessoires dabei?
Eine G-Shock, ein Sample, das ich vom Vertreter geschenkt bekommen habe, zwei Ringe, einmal einen Ring, der mir sehr, sehr viel bedeutet, eine Einzelanfertigung, die mir 30 Kinder, wo 30 Kinder zusammengelegt haben und mir den geschenkt haben, dann den Ring, den mir meine Mannschaft geschenkt hat und einen Ring, den ich mir selber gebaut habe mit einer MF2-Maske.
Was heißt deine Mannschaft?
Meine Mannschaft, mein Team bei Kicks, die mit mir zusammen in Monaco arbeiten, haben an meinem Geburtstag zusammengelegt und haben mir einen Siegelring oder nee, ist kein Siegelring, es ist ein mit einem Glückstein einen Ring geschenkt.
Das ist ein sehr schöner Ring. Ja. Ich bin großer Freund von am kleinen Finger Ringe tragen. Das hat Klasse und es sieht gut aus, wenn man jemanden so mit der Hand droht.
Ja.
Wie ein Italiener. Deswegen auch, wenn Leute an Handgesten Interesse haben, bester Instagram-Account Sopranos Hand Gestures. Sehr, sehr gut. Nur Bilder von Drohnen in Italien.
Was will man mehr? Kaiser und ich sind ja im Vergleich zu dir ziemlich kleine Bubis. Als du angefangen hast, im Einzelhandel zu arbeiten, war ich doch nicht mal auf der Welt.
In welchem Jahr war das?
War vielleicht 2.
Ich habe Einzelhandel angefangen 96, 97.
Da habe ich schon Rap gehört, da war ich schon cool. Ja, okay.
Ja.
Aber ich gehe davon aus, dass deine Leidenschaft dafür schon früher entstanden ist.
Für Streetwear ist es so gewesen bei uns. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen in Grafing in der Nähe von Ebersberg, wo es so war, dass nicht viel los war. Es gab ein Jugendtreff und wir haben eben in dem Jugendtreff dann angefangen, in den 80er Jahren unsere eigenen Rap-Partys zu machen, was unheimlich schwierig war, weil die Szene damals sehr alternativ war und es so war, dass Rap-Musik irgendwie für den auch ganz schwer zu erklären war. Aber wir haben es eben geschafft, dadurch, dass einer meiner besten Freunde war der Sohn vom Braumeister in der Stadt und so haben wir immer ein 100-Liter-Fass Bier spendiert und dann haben sie uns halt einen Raum gegeben. Genau, und dann haben wir eben, über die Musik kam dann eben die Liebe zu den Klamotten auch. Und bei mir war dann der zweite Aspekt eben, dass wir einen Austauschschüler hatten aus der Nähe von San Francisco, der eben mit den Jungs von der Bones Brigade befreundet war und uns eben T-Shirts damals mitgebracht hat von der Bones Brigade. Und immer wenn er in den USA war, konnte man ihm der Familie eben so eine kleine Bestellliste mitgeben mit Sachen. Und so haben die uns eben auch versorgt mit richtig schönen Skate-Shirts. Und das war für mich so das Allerhöchste. Das waren Shirts, die man halt die ganze Woche getragen hat, dann am Wochenende gewaschen hat, selber mit der Hand. Und damit man sie nächste Woche wieder tragen konnte. Und so, das war der Anfang, würde ich sagen, wo so die ersten Initialzündungen bei mir waren, dass ich das einfach liebe, diese Mode.
Wie groß war denn das Umfeld, das es damals gab? Du hast gesagt, dass du Rap-Veranstaltungen, hier davon aus, weil es in den 80ern waren, dass es noch reale Hip-Hop-Jams waren?
Absolut richtig, ja. Es war so, dass dieser Jugendtreff, es gab mehrere Jugendtreffs im Landkreis, aber bei uns war es eben so, wir hatten auch die beste Anlage da drin stehen und hatten auch den schönsten Raum zum Feiern. Und auf die Partys sind 300, 400 Leute gekommen. Was für den Landkreis großartig war. Und so war es so, dass wir dann eben auch mal eine andere Halle angemietet hatten, auch in Vaterstetten, eben mal in einer großen Halle das versucht haben, was auch erfolgreich war, aber eben beschlossen haben, wir möchten das doch lieber in unserem kleinen Clubhaus sozusagen bei uns haben und haben das fast 10 Jahre lang gemacht.
Ich bis in mein Knochenmark rein bin ich Hip-Hop und werde es immer sein, weswegen ich halt auch schon ganz früh, weil es gab bei uns tatsächlich in Paderborn eine sehr gute Rap-Szene, aber als ich noch zu jung war, um auf Jams zu gehen, habe ich mein ganzes Wissen dann aus Büchern noch geholt, also Stadtbücherei richtig. Da gab es dann halt Subway Art und all sowas und haben dann auch alle Paderborner Writer reingetaggt und all sowas. Und ich habe mich immer viel mit Jam-Kultur beschäftigt. Und das Geile so, in den 80ern in Deutschland war ja, dass wirklich noch rumgereist wurde. War das dann so, dass nur Leute aus eurem Umfeld da waren? Nein. Oder kamen dann wirklich auch?
Es war so, dass wir Smudo von den Fantastischen Vier bei uns sogar auf einem Jam hatten.
Okay.
Der kam mit diesem Oldtimer, den sie damals für das erste Fanta 4 Cover hatten.
Also,
ja, das war dieser rot-rosane Cadillac, glaube ich, war es sogar. Genau, Smudo noch ganz jung und kam damals wirklich auf einen Jam. Und es war auch so, dass Moses P.
Ich wollte nämlich gerade fragen, weil wenn man sich mit Hip-Hop-Jam-Geschichte kennt, weiß man, dass alle immer sagen, und dann kamen die Frankfurter und dann gab es Ärger.
Moses P. eben auch mal vorbeigeschaut hat. Das war, ich glaube, wirklich in dem Jahr, bevor die mit Rödelheim durchgestartet sind. Und das war natürlich ein allerhöchster Besuch. Und nein, es war so, dass die Szene klein und gesund war und sehr respektvoll miteinander umgegangen ist, so wie ich das erfahren habe. Und mir das auch ganz wichtig ist, das immer in die neuen Generationen reinzutragen, dass man eben die Arbeit, die die anderen machen, um solche Events eben zu veranstalten, dass man die Arbeit sehr stark respektieren muss, weil es viel Arbeit ist. Und das fehlt mir so ein kleines bisschen aktuell.
Bezüglich auf Musik,
aber auch
in Bezug auf Mode.
Auf Mode auch,
natürlich. Das finde ich leider nämlich auch. Also ich meine, Sebi hat ja gerade gesagt, dass wir relativ jung sind, aber die Zeit, in der man wirklich aus einer Ecke Deutschlands in die komplett andere Ecke gefahren ist, um beispielsweise auf eine Turnschuhmesse zu gehen, das, Sebi, gibt's sowas noch? Machst du das noch?
Ich gehe halt, wenn, dann zu deiner.
Dankeschön.
Aber sonst nicht.
Aber da zahlst du ja nicht mal Eintritt. Also.
Nö, da schaue ich mir auch nichts an, da treffe ich Freunde und das war's.
Aber trotzdem muss man ja sagen, dass es. Ich bin ja immer gerne in München, wo ich haben wir gesagt, dass wir in München sind. Wir sind in München.
Ja.
Ich liebe es immer hier hinzukommen, weil ich finde, dass es hier halt noch eine ziemlich starke Community gibt mit auch echt vielen kreativen Leuten. Ich meine, wer unsere erste Staffel gehört hat, der wird gemerkt haben, dass da eine Menge Münchneraner drin sind. Findest du, dass München, gibt es das auch in anderen Städten oder siehst du das so oder findest du, dass München da heraussticht?
Ich glaube, dass München ja immer als Stadt gesehen wird, aber eigentlich ein Dorf ist und es in einem Dorf so ist, dass es eben der Zusammenhalt doch um einiges stärker ist und ich schon merke auch die Leute, die früher eben Sachen veranstaltet haben wie Kathmandu, nach wie vor eben eine Bedeutung haben in der Szene und
hat
immer noch...
Hat er die Juice gegründet?
Gegründet? Weiß ich nicht. Aber
er war auf jeden Fall
Executive Consultant oder keine Ahnung was für die Juice. Na, die Juice ist eben auch aus München und auch eine Institution, was das Rap-Game angeht, das Deutsche.
Gibt's aber leider jetzt nicht
mehr. Ja, ist vorbei. Ne? Ich glaube einfach, dass die Leute das erst später merken werden, was ihnen da fehlt, wenn... wie es eben so oft ist, dass man eben Sachen erst dann vermisst, wenn sie dann schon weg sind und das eben nicht mehr wiederbringbar ist. Aber ich glaube, dass Hip-Hop und Rap es in München schwer hatte, gerade wenn man jetzt davon ausgeht, wie stark die Szenen in Berlin und in Hamburg waren. Weißt du, dass München immer belächelt worden ist mit Blumentopf.
Reptile.
Der ist aus Freising.
Genau, dass es, und dass es deswegen so ist, glaube ich, dass man da noch näher beieinander ist, was diese kleine Szene früher eben anging und sich gegenseitig bedingungslos geholfen hat.
Du bist ja gerade hier frisch von einem Event gekommen.
Ja.
Du hast dir ja extra Zeit genommen, obwohl du gerade auf einer sehr guten Veranstaltung warst. Erzähl uns mal davon, wo du gerade warst.
Ich war auf dem Flohmarkt in der Spanplatte im Container-Kollektiv. Das ist am Ostbahnhof im Werksviertel. Eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, die eben auch ganz klein angefangen hat. Und ich war heute sehr überrascht, weil es wirklich großartig überlaufen war. Es wird Secondhand-Streetwear verkauft, Sneakers werden verkauft. Eine gute Stimmung, gibt guten Kuchen, lecker Punsch. Und es ist eben auch so, dass die Leute sehr respektvoll miteinander umgehen und ich da immer sehr gerne bin, weil ich die Leute mag und ich das einfach mag, wie die Leute miteinander umgehen auch.
Was hast du dir dort geholt?
Ich habe mir ein X-Large Longsleeve geholt. Ich habe mir das Stussy Firmament Kollaborations-T-Shirt gekauft von Schoolboy Q, ein Merch-Shirt. Und von Prinzessin Diana ein...
Das Palace-T-Shirt?
Nee, das ist so ein... Das ist, glaube ich, einfach nur so ein Remember-T-Shirt. So ein Fotoprint-Shirt.
Auch das ist ziemlich geil.
Ja.
Das ist auf jeden Fall...
Das haben mir die meisten auch... also Konsti wollte es, der Dings wollte es. Also viele Leute wollten es danach haben und ich habe es aber niemandem verkauft weiter.
Aber Sebi, du hast ja auch einen sehr tollen Pickup heute gemacht.
Ja, ich war zwar nicht persönlich vor Ort, aber mein guter Freund Konsti hat mir ein Foto geschickt, dass dort das 2012 Supreme Kate Moss Fototee verkauft wird. Das hat mir dann der liebe Sven mitgebracht. Ich werde es in Ehren halten.
Du wolltest es mir gerade schon für 300 Euro weiterverkaufen.
Ja, das war ein Witz.
Ja, okay. Okay, das ist gut. Du hast gerade schon, als erstes hast du X-Large genannt und dann hast du gerade noch von Stussy gesprochen. Das sind ja jetzt zwei Marken, die schon ziemlich alt sind, würde ich sagen. Ja. X-Large ist von 92, glaube ich, um den Dreh rum. Stussy ist ein 40-jähriges Jubiläum dieses Jahr, alles Gute dazu auf jeden Fall. Neben Bones Brigade, deinem T-Shirt, das du die ganze Woche getragen hast und am Wochenende gewaschen hast, was hast du noch früher getragen? Also vor allem, weil, sorry, wenn ich unterbreche, wenn du den Hip-Hop-Aspekt mit reinbringst, da gab es ja noch andere Marken. Ich meine, vielleicht kennt man ja diese großartige Doku von YouTube, Lost in Music, Hip-Hop in Deutschland, von, ich glaube auch 92, wo dann irgendwann Storm vom Battle Squad vorstellt, wie sich Hip-Hops kleiden. Was für Marken gab es sonst noch da? Ja, ich finde das mit dem Begriff Hip-Hopper so blöd. Und so, was sagst du denn, Hopper?
Ich sag gar nichts dazu.
Wir sind Hip-Hops.
Nee, wir sind Hip-Hops.
Ja, egal.
Hopper. Das ist schwierig. Es war so, dass es, es gab mehrere kleine Marken, die sich nicht lang gehalten haben. Es gab Sachen wie 8-Ball, es gab Sachen wie Pervert, die ich unheimlich cool fand. Ich mochte aber wirklich Santa Cruz, ich mochte die Skate.
Pervert war die erste Marke von Brandon Barbanzian, ne?
Ja.
Genau, Pervert, und ich hatte ein blaues Longsleeve, kann ich mich erinnern, wo Frontprint ganz klein Pervert war und Backprint in Old English ganz groß Pervert und eins meiner absoluten Lieblingsshirts gewesen. 8-Ball ging in eine Richtung wie Stussy, würde ich sagen, sehr viel eben mit dieser Billardkugel auch gearbeitet. Es war so, dass mich Shop-Shirts sehr interessiert haben oder das, was man jetzt als Shop-Shirt bezeichnet. Kleiner Frontprint, großer Backprint. Und das war in den 80er Jahren war es so, dass es da sehr, sehr viel davon gab. Und ich habe auch alles aufgehoben. Also es ist so, dass ich wenig Sachen weggeschmissen habe. Beziehungsweise wenn es so war, dass irgendjemandem das besser gefallen hat als mir, dann habe ich es den Leuten meistens geschenkt. Aber es war auch so, dass es gab wenig Band-Merch von den Hip-Hop-Bands zu kaufen und ich hatte eine kleine Schwester, die sehr gut zeichnen konnte und so war es also so, dass ich meine Schwester eben gebeten habe, mit T-Shirt-Filzstiften mir eigene T-Shirts zu malen und da hat sie mir von De La Soul 3 Feet High and Rising ein T-Shirt gemalt, weiß ich
nicht. Geil.
Von Soul to Soul. Back to Life. Soul to Soul war nicht richtig Rap, sondern Soul to Soul war eine London-Band, die so mehr im Club und Dance unterwegs war, aber eine coole Band waren.
Das war dann so das Erfolgreichere. Wer damals erfolgreich sein wollte, der musste ein bisschen mehr Dance mit reinbringen. Ja. Deswegen ist auch der erste Release von Moses P., das war auch so eine Dance-Single.
Oh, furchtbar.
Irgendwas mit Twilight oder so. Habe ich auf Vinyl.
Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, ja, genau. Moses P. eben auch auf Englisch ja, gerappt früher, ne? Und dann erst Deutsch. Und nee, und wie gesagt, also es gab bei uns in der Klasse gab es jemanden, der so einen kleinen Katalog hatte, über den man Singles bestellen konnte und auch Vinyl. Und da war es dann auch irgendwann so, dass es so ein bisschen Band-Merch mit dazu gab. Und dann weiß ich noch, dass wir ein Public Enemy-Shirt bestellt haben, was mir drei Nummern zu klein war. Und wir haben es einfach pitchnass gemacht, dann so auseinandergezogen, bis es einem halt gepasst hat. Und das ist dann auch angezogen.
Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass jemand genauso behämmert ist wie ich, weil ich habe mir von meinem Bruder, mein Bruder hat früher schon, der ist ja 8 Jahre älter als ich, und der hat immer sehr coole Klamotten gehabt, irgendwie Chicago Bulls Pullover, das war halt so Ende der 90er. Und wenn er mir mal irgendwas gegeben hat, war es halt für mich eigentlich zu klein, weil er es normal getragen hat und ich bin halt Hip-Hop-mäßig unterwegs gewesen und ich habe original ein Orlando Magic oder Chicago Bulls Pullover. Ich habe den damals mit so Hosenbügeln unten zugemacht, oben einen Bügel rein und dann habe ich zwei Hanteln da reingetan. So rote Plastikhanteln, die er bei sich im Zimmer hatte und das dann da 2 Tage hängen lassen. Und dann auch immer so in der Schule getragen und immer noch ein bisschen weiter runtergezogen, weil ich halt an nichts richtig Cooles drangekommen bin. Wir haben halt auch wir haben nicht viel Kohle für Klamotten ausgegeben, also nicht für irgendwie teure Marken und sowas. Und deswegen habe ich auch immer Bandmerch getragen.
Ja, schön. Also Bandmerch ist auch nach wie vor, liebe ich sehr und habe schöne alte Sachen. Es war so, dass ich war in Barcelona auf dem Sonar und wegen MIA und De La Soul. De La Soul nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder in Europa gespielt. Und De La Soul hatte Kanye West dabei damals. Und
in welchem Jahr war das?
Das war vor The College Dropout, also vor dem ersten Album. Mhm. Und hatten ihn als Special Guest in Barcelona dabei und haben ihn vorgestellt.
Hast du das T-Shirt mit dem Bären drauf, das damals das Merch
gab? Genau, das habe ich. Und
das Blaue
war,
mit Gelb. Ja,
und, er hat damals in Barcelona sogar seinen Merch-Stand noch selber betreut. Also es war krass. Wirklich so, dass es ihm aus der Hand gekauft. Und es war so, ich mag ihn jetzt nicht mehr so.
Same.
Es ist so, dass er früher eine tolle Energie hatte und wie er in Barcelona gespielt hat, war es so, dass er Through the Wire gespielt hat und Jesus Walks, nur die 2 Stücke. Und das war für mich schon so magisch. Ich mag Chaka Khan unheimlich gern und das war so eine großartige Art, dieses Sample zu pitchen, was ihn ja auch ausgemacht hat am Anfang. Ich mochte und habe ihn unheimlich bewundert und fand es so cool, dass er wirklich mit seinem kleinen, ich glaube, es ist ein Louis Vuitton-Rucksack hatte er an. Und
das war so die Standarduniform.
Ja, genau. So ein
Polo-Long-Sweater.
Ja, genau. Und seinen eigenen kleinen Merch-Stand, der eigentlich nur ein Tisch war, wo es eben T-Shirts gab. Es gab die CD, glaube ich, auch zu kaufen schon und so. Dass er das wirklich in eigener Hand betreut hat und so. Ne?
Wir haben vorhin ja ganz kurz über deinen Karrieregang geredet. Also jetzt mal bei H&M. Da kann man sich eigentlich alles sparen. Außer du willst eine Geschichte erzählen, der jemand in die Umkleidekabine geschissen hat.
Nein, erzähl es nicht.
Nicht?
Okay. Man kann einfach. Achso,
die Geschichte
gibt es. So, ich, ja, genau. Ich weiß es, weil ich war mal mit einer Dame zusammen, die ein H&M geleitet hat und das ist ganz bestialisch, was da in den Kabinen stattfindet.
Das ist heftig. Es ist eben so, dass man bei H&M eben merkt und bei H&M genau feststellen kann, wie schlimm die Arroganz der Kunden wird oder wie sich das, wenn man einfach zulässt, dass der Kunde bestimmte Sachen darf in dem Laden und da keine Aufsicht hat und es eben also nur Service on Demand gibt und es nicht mehr wirklich diesen Abteilungsleiter gibt, der halt schaut, ob wirklich auf der Fläche auch alles in Ordnung ist, dass dann eben genau solche Sachen passieren. Also ich habe die Geschichte schon oft erzählt im Weihnachtsgeschäft, im Weihnachtssamstag bei H&M, das ist die Hölle. Und in der Früh kommt eine extrem kalt schwitzende Frau, leicht übergewichtig, auf mich zu und fragt,
oh nein,
wo kann man denn hier kacken?
Oh,
und ich weiß noch, genau, ich war so schockiert und habe gesagt, hier wird nicht gekackt. Und eine Stunde später ruft mich die Kinderabteilung und sagt, ja Sven, kommst du mal bitte hoch? Und ich habe mich schon so gewundert, weswegen in der Kinderabteilung nichts los ist an einem Weihnachtssamstag und merkt dann den Geruch in der Luft. Naja, und die Frau hatte dann in die Kabine geschissen und hat sich mit 6 Kinderjeans den Arsch abgerissen.
Oh, Herr Mimmel, das
und die dann einfach gemacht. Daneben gelegt. Und das war so, dass du, ja, du musst halt als Schichtleiter dann sozusagen vorarbeiten, beziehungsweise halt Role Model, practice what you preach und ihnen halt zeigen, wie man dann sowas wegmacht. Ne? Und das war für mich so der erste Moment, wo ich halt einfach gemerkt habe, es geht jetzt bergab.
Ne? Also ich habe mal gehört, dass bei H&M die Regel besteht, wenn jemand kommt und was umtauschen will, egal, ob es getragen ist, egal, wie alt es ist weniger aufwendig, der Person einfach einen 10-Euro-Gutschein zu geben, anstatt sich jetzt mit der eine halbe Stunde rumzuprügeln.
Absolut richtig.
Deswegen nehmen die auch Only-Sachen zurück, wenn da halt jemand hingeht und sagt, ich möchte das umtauschen.
Ja, natürlich. Also diese Umtausch, das ist ja gerade dieser Montag, der da halt so berühmt ist für die Umtäusche bei H&M. Ja, das ist da gang und gäbe, dass das so gemacht wird.
Und nach H&M ging es ja dann zu Double Eight, den Laden kannte ich sogar
auch. Hat das noch was mit dem Double Eight in Köln zu tun?
In Köln, ja genau. Es war so, der erste Laden war in Hamburg in der Hafenstraße 88 und daher eben auch der Name her mit der Doppel-8.
Wir haben letztens, weil bei mir in einer Firma arbeiten, ein, zwei Arbeitskollegen, die damals dort gearbeitet haben in Köln und wir haben letztens darüber geredet, warum der Laden so hieß und die wussten es nicht mehr genau.
Genau, es war so die Hafenstraße 88, okay. Deswegen eben Double Eight. Es war so, dass es in der Hafenstraße keinen Textilladen gab. Die Hafenstraße war nicht das Viertel, das es jetzt ist, sondern es war wirklich ein Glasscherbenviertel. Und die Idee, da einen Streetwear-Store zu machen, wo man Sneakers verkauft und amerikanische Streetwear, war eine sehr, sehr gute. Und die haben das da ja auch damals geschafft, dann wirklich in Kette zu gehen mit dem Unternehmen. Und den Laden in München habe ich dann eben irgendwann geführt. Problem war natürlich die Doppel-8 und je älter der Laden geworden ist, umso mehr Leute kamen eben und wir hatten das auch wirklich, dass Leute, Mütter vorm Laden stehen geblieben sind und gesagt haben, nee, ich werde da nicht reingehen, das ist ein Nazi-Laden und ja, und ich habe aber immer die Geschichte ganz genau erklärt, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber es war so, dass dann die Besitzer eben gewechselt haben und Dickies das eben übernommen hat, also das Ladenlokal sozusagen übernommen hat und dann unter dem Namen 874 weitergeführt hat.
Was für Brands gab es dort?
Bei 874 hatten wir, also wir hatten Dickies, Carhartt, Nike, wir hatten Stussy, wir hatten Undefeated, wir hatten mehrere kleine Brands, die damals noch eine andere Energie hatten. Ich sage jetzt mal Boom Bap, was dann irgendwann so breit geworden ist und mit diesen Fotoprint-Shirts überall zu kaufen gab. Da hatten wir aber sehr, sehr früh. Wir hatten, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war 101 Apparel, die zusammen die eben alte Soul-Motive und alte Jazz-Motive auf T-Shirts gedruckt haben, in einer sehr, sehr guten Qualität auch, dann auch wieder vom Markt verschwunden sind. Wir hatten Irie Daily, was damals auch noch funktioniert hat, jetzt eben auch belanglos ist, aber für die damalige Zeit ein unheimlich starker deutscher Brand auch war.
In welchem Zeitfenster befinden wir uns denn da gerade?
Zur Irie Daily Zeit und wenn Undefeated dabei ist, dann sind wir ja schon Ende der 2000er.
Ja, genau, es ist so 2006, glaube ich, 2006 bis 2009, glaube ich, so der Zeitraum.
Ich weiß noch, ich wollte mir 2003 Skateschuhe kaufen, die waren aber immer so teuer. Und dann habe ich nur gesehen, dass es bei AA Sale gibt und dann gab es irgendwelche DCs, aber die gab es dann nicht mehr in meiner Größe. Dann habe ich mir ein paar Osiris beim Gustav geholt.
Ja. Also wir hatten, was Skateschuhe okay. angeht, hatten wir hatten Supra auch.
Ich habe gestern noch, es wäre sehr süß, wenn ihr das hört, ich habe gestern noch einer Ex-Freundin von mir geschrieben. Wir waren im Krux und es lief Umbrella von Rihanna. Und in dem Video hatte Jay-Z goldene Supra Skytops an.
Ja, Mann.
Die gab es aber in Deutschland nicht und deswegen habe ich mir dann ein paar goldene Reebok Pumps geholt, weil die fast genauso cool waren. Und
die gab es bei Titus hier in München.
Ja, aber wir haben damals auch in einem Laden, ich habe in Paderborn im Einzelhandel gearbeitet, in einem Streetwear-Skate-Shop namens Pool bzw. The House. Und in der Zeit, als ich dort angefangen habe, Ende der 2000er, gab es halt keine Sneaker. Also das Sneaker-Ding war halt nicht groß. Die Leute, die heutzutage hat jeder Turnschuhe an und das Ding wird auch nie wieder weggehen, meiner Meinung nach. Aber damals hat halt jeder Skateschuhe getragen.
Ja.
Es kam halt jeden Tag 20 Leute rein, die einen Ethnies Fader wollten. Und wenn die dann was Cooleres wollten, haben sie einen America Romero oder so geholt.
Ja. America fand ich ein wunderschönes Label, ganz tolle Bildsprache, großartige Qualitäten, gerade was Flanell angeht, haben die mit die besten Hemden gemacht, hatten wir auch im Store. Supra Crew mochte ich unheimlich gern, war ja dann so, dass die irgendwann fusioniert sind, die beiden Labels, Crew und Supra, aber ich mochte die Denims von Crew sehr gern, die sehr, sehr früh schon kapiert haben, dass man Jeans eben auch wachsen kann und die sie somit stabiler macht und das waren für 60, 70 Euro sehr, sehr stabile Hosen. Eine schöne Geschichte. Wir hatten, was Denim angeht, hatten wir Melting Pot damals noch, kann ich mich erinnern, die nach Miss 60 sozusagen diese Passform ohne den Gürtel.
Kreisverschluss hinten?
Ja, also ohne den Gürtel. Also es war ja so, dass man sozusagen die Gürtellaufbahn abgeschnitten hat und die Hose bei den Frauen eben so tief saß, ne? Ja, und haben da auch wirklich gut verkauft und haben auch immer geschaut, dass wir eben auch im Frauenbereich gute Sachen kaufen. Viele Streetwear-Stores oder viele Stores, die in die Richtung arbeiten, haben da große Mängel, was sozusagen den Frauenbereich angeht. Und mich hat es immer interessiert, ob es ein Brand eben auch schafft, eine gute Frauenkollektion hinzustellen und nicht dann nur die T-Shirts für die Männer irgendwie kleiner macht, sondern auch da eine eigene Aussage und einen eigenen roten Faden hat.
Der Laden war ja auch von der Lage super. Der war ja direkt in der Fußgängerzone, über so eine Seitenstraße, man hat ihn sofort gesehen, wenn man von Stachus zum Marienplatz läuft. Und dann ging es aber auch langsam, nach dem S7-4 gab es ja dann nochmal einen Versuch mit Mersin, die dort Embassy
auf Bricks and Locks versucht haben, ja genau.
Aber den gab es, glaube ich, auch nicht viel länger als 2 Jahre.
Was war es, ein Mersin-Store?
Ja, ein Mersin-Store.
Aber hatten auch andere Brands, das war fast der gleiche
Laden. Es war sehr schade, dass das Interieur des L7-4-Stores war meiner Meinung nach seiner Zeit weit voraus. Ein komplett schwarzen Laden mit schwarzen Fenstern, kein Tageslicht drin, nur Kunstlicht, aber das gut gemacht, sehr, sehr teures Licht, weiß ich noch, das wir damals rein haben. Und Mersin hat den ganzen Laden blau gestrichen.
Ich hätte jetzt gedacht, dass sie den so gestrichen haben, wie halt jeder Pullover von denen aussah, nur mit bunten Streifen.
Nee, in einem furchtbaren Dunkelblau und in einem Lack, wo der Duft in den Klamotten dann auch in den ersten 6 Monaten drin hing. Das war ein Schuss in den Ofen.
Gibt es Mersin eigentlich noch?
Mersin gibt es noch. Mersin war ja auch ursprünglich mal basketballorientierter Brand, so wie Kaepernick, die dann eben auch gemeint haben, sie sind jetzt auf einmal Skandinavier.
Die hätten da noch ein anderes Logo, noch irgendwie so ein rundes oder so, ich erinnere mich da noch dran. Und dass ich damals, ich habe letztens noch alte Ausgaben vom Frontline-Shop-Katalog gefunden. Und da sind halt immer, ja, das ist so gut alleine, was die Air Max und die Jordans früher gekostet haben, da fällt man hinten rüber. Und in der Juice waren halt auch Anzeigen davon drin. Mhm. Und plötzlich dann in der 2000er, als ich im Einzelhandel war, hatten die dann dieses Schriftlogo und das hatte sich dann schon da richtig hart verändert.
Ja. Es war so die Zeit, wo auch Ivy Daily eben das Logo verändert hat und diese Feder mit eingebaut hat.
Ja, stimmt.
Und Mersin, die eigentlich eine Basketball-DNA hatten, auf einmal gemeint haben, sie wären Skandinavier und das hat ihnen halt auch keiner geglaubt. Es gab...
Lass das auch behaupten, Sebi.
Wir sind Skandinavier. Ja, du mit deinen blonden Haaren.
Das habe ich nur gemacht, damit ich in Deutschland bleiben darf, wenn die AfD an die Macht kommt.
Es gab viele, die auf diesen Trend aufgesprungen sind, sich da so neu zu definieren und alle gemeint haben, ja, okay, skandinavisch ist jetzt so der letzte Shit und wir müssen jetzt alle Skandinavier werden, was großer Quatsch ist. Es war einfach zu beliebig. Es gab halt ein und denselben Schnitt von ein und demselben Crewneck von 15 verschiedenen Brands zu kaufen, die alle gemeint haben, jetzt irgendwie skandinavische Mode produzieren zu müssen. Und das hat kein einziger von denen überlebt.
Gehen wir mal zur Double-A-Zeit zurück. Wie hat man sich damals informiert? Es gab keine Blogs, es gab kein Internet, es gab kein Instagram, es gab kein TikTok, was Sebi immer noch nicht machen will, obwohl ich möchte, dass wir einen TikTok-Account machen.
Wir sind zu jung und zu alt. Es sind nur 11-Jährige bei TikTok und es sind entweder 11-Jährige oder 70-Jährige bei TikTok. 70-Jährige Säufer. Wir sind da die falsche Zielgruppe. Wir haben da auch keine Zielgruppe. Die Leute interessieren sich nicht für uns, die TikTok nutzen.
Dann machen wir Twitter, egal. Mhm. Wie hat man sich damals informiert? Gab es deutsche Magazine und ich weiß nicht, gab es damals schon so Sachen wie die Bright?
Nein. Es war so, dass es gab, man nannte das Lifestyle-Magazine. Es gab eins, an das ich mich gerne erinnere, das war die Tempo. Die Tempo war ein Hamburger Magazin, die es wirklich sehr, sehr früh geschafft haben, sehr, sehr gut über Mode, Musik und Subkulturen zu berichten. Für mich war das ein Anhaltspunkt, um zu sehen, was geschieht denn in der Welt außenrum noch. Ansonsten war es halt so, dass man über die Subkultur, der man sich halt zugehörig gefühlt hat, eine eigene Posse hatte oder einen eigenen Squad hatte. Und da war der Informationsfluss so, dass man halt miteinander telefoniert hat oder sich halt regelmäßig getroffen hat im Laden. Also es war so, dass der Laden ein Treffpunkt war, wo man hinkommen konnte, auch wenn man nichts gekauft hat und immer miteinander quatschen konnte, wie man den Kaffee miteinander getrunken haben oder irgendwas, Zigarette geraucht haben vom Laden und so ist der Informationsfluss gewesen. War gesund und war richtig.
Also das komplette Gegenteil von heute.
Das komplette Gegenteil von heute, komplett entschleunigt, eben also sehr, sehr langsamer Informationsfluss, wenn man das mit jetzt vergleicht. Und aber ein sehr genauer, würde ich sagen. Und natürlich auch so, dass man eben ein bestimmtes Wissen natürlich mitbringen musste, um mitreden zu können, mitreden zu dürfen. Also ich kannte das eben noch, dass bei uns es so war, die Älteren, wenn sie sich unterhalten haben, war für uns Mucksmäuschen still und zuhören und zuhören und zuhören. Dann gab es eben bestimmte Bücher, die gelesen haben oder gesagt haben, du musst das lesen, das musst du mal gehört haben, das auf dem Konzert musst du mal gewesen sein und so weiter und so fort, um überhaupt wahrgenommen zu werden von den Älteren. Und so bin ich eben aufgewachsen. Und das, für mich war das dann eben was, wo ich dann schon gemerkt habe, das wird schwierig, das in eine neue Generation genauso reinzutragen, weil es bei mir der Generationensprung schon so war, dass dieses Respektsverhältnis auf einmal aufgelöst worden ist. Nicht zu null aufgelöst worden ist, aber es eben so war, dass wir hätten uns nie getraut, in ein Gespräch reinzugrätschen, wenn Ältere geredet haben und irgendwie noch einen Kommentar gedroppt zu haben. Da hätte es bei uns Backpfeifen gegeben.
Aber du bist ja auch irgendwie so der Papa der Münchner Streetwear-Szene schon immer gewesen, dass du immer erkennst, wenn Leute Potenzial haben, dass du die dann lehrst und unterrichtest.
Ganz kurzer Einwurf nochmal. Hat Kai Pflaume zu der Zeit schon Streetwear getragen?
Ach, Supra war schön. Geschichte. Es war so, dass ich war auf der Bread and Butter. Die Bread and Butter gibt es jetzt nicht mehr. Das war früher eine der ersten Messen, die war, also in sowohl gab es in Berlin und in Barcelona. Und ich war in Barcelona. Im Sommer war das immer in Barcelona sehr, sehr schön. Und auf der Messe sprechen mich unterschiedlichste Leute an und sagen, es gibt einen Doppelgänger von dir. Der sieht so aus wie du und der ist so eine Mini-Version von dir. Du musst den finden, du glaubst es nicht. Und ich war immer so, was, das kann doch nicht sein und so. Und bis wir uns dann halt wirklich gegenüberstanden und das war der damalige Chef von Crew. Und mit dem nach wie vor eine großartige Freundschaft besteht, weil es eben so war, dass wir das gar nicht glauben konnten, dass wir eben beide genau gleich angezogen waren, bis aufs T-Shirt runter und er halt auch so einen Bart hatte wie ich damals, aber halt einen Meter kleiner war als ich. Ne? Und nee, es war einfach so, dass man früher auch noch näher rankam an die Labels und mit den Brandchefs auch reden konnte und die so respektvoll waren, dann auch den Laden zu besuchen, wenn die in Deutschland waren. Waren sie in Berlin und sind dann wirklich bis München runtergefahren. Und haben uns im Laden besucht und haben Sachen mitgebracht, exklusiv irgendwie. Und also es war wirklich toll und es war so, dass man da einfach gemerkt hat, dass es eine ganz andere Liebe ist zu diesem Game, als es jetzt ist. Es gab damals auch Resell, da hat keiner dran gedacht oder solche Sachen.
Fährst du heute noch beruflich zu Modemessen?
Nicht mehr, nein, das geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr.
Weil du dich aufregst?
Ja, genau, mein Geduldsfaden, meine Zündschnur ist da einfach zu kurz und es ist ein Zirkus wieder geworden und ich komme da nicht klar mit. Ich bin auch selten auf Messen, also ich gehe hin und schaue es mir einfach an so, aber würde nie was kaufen und nein, also ist mir zuwider.
Ja, heute machst du ja 50% der coolen Stores in Schwabing. Ich weiß doch, als ich angefangen habe zu skaten, damals war die ganze Feilitzstraße eigentlich komplett Streetwear-Region. Ja, es gab so viele Stores.
Ja, wann hast du angefangen zu skaten?
2003. Da war dann in der Ecke war auch der Good Stuff, das war der Skate-Shop, von dem ich vorhin schon kurz gesprochen hatte, der auch damals die Tiffany Dunks im Sale hatte.
Ja, schöne Geschichten. Ja, es war so, dass es gab den Flatbush, es gab
Mighty Weenie,
genau. Es gab den Record Store, was ich noch ganz spannend fand, dass man eben einen Plattenladen auch hatte, wo man hängen konnte. Und, ja. und der Record Store hat ja damals auch so ein bisschen Stussy verkauft, hat so ein bisschen Fresh Jive verkauft, hat so ein bisschen Fakt auch verkauft.
Fresh
und
so. Jive war auch
so. Oh, Fresh Jive.
Gibt es ja noch, aber ich glaube, in Deutschland findet das halt, glaube ich, nirgendwo
statt. Overkill? Nee, Firmament. Firmament hat Fresh Jive letzte Saison wieder aufgenommen. Alles im Sale, keiner versteht's. Hard Times in Los Angeles, das ist so, dass, ja, das ist so ein bisschen vorbei. Fresh Jive ist auch eine Marke, die ich feiere, liebe, wahnsinnig gute Shirts da von denen.
Hast du das Big Gulp T-Shirt mit diesem Becher drauf?
Nee, ich habe...
Das ist ja so der Klassiker von denen.
Ich habe eins, was ich nie draußen anziehe, das ist das mit den Kindersoldaten drauf, das sehr heftig ist.
Wie beschreibt das bitte?
Es ist so, dass es ein Shirt ist mit drei Kindersoldaten, die... sehr ausgemergelte Jungs sind mit sehr, sehr großen Waffen. Es ist ein Fotoprint Und drüber steht in Old English The Youth of Today. Und ja, ein derbes Shirt, noch derberes Shirt, was ich habe von Fresh Dive, ist mit einem italienischen Fotokünstler, der eine Real Doll, sozusagen ein Sextoy, die sitzt auf so einer italienischen Couch in so einem italienischen Wohnzimmer. Und das Gesicht von dieser Sexdoll hat ein Down-Syndrom. Und ja, und das sind so, also Ricky Klotz war jemand, der wirklich auf alles geschissen hat und auf nichts was gegeben hat und einfach wahnsinnig qualitativ hochwertigste Shirts, die ich seit 20 Jahren mittlerweile habe und der Druck sich nicht verwäscht und gar nichts. Gut, ich habe sie auch selten an, aber das waren große Qualitäten.
Wie hieß denn der Record Store? Mir fällt es gerade nicht mehr ein.
Record Store hieß es.
Ach so.
Einfach. Das hieß nur Record Store.
Wo war denn das war da war der Name Programm.
In Ockhamstraße.
Da, wo jetzt dieser Lampenladen drin ist?
Ich glaube, ja.
Oder ist der Lampenladen in Gutsdorf?
Nee, es ist, glaube ich, so, dass es eins von diesen Restaurants ist, die in der Ockham jetzt in dem ersten Teil sozusagen drin sind, wo der Record Store früher drin war.
Sonst früher, Mighty Vini war ja auch in der Gegend.
Großartig. Da wollte ich immer hin, weil ich das aus der Juice kannte. Da war immer dieselbe Anzeige drin von einem Typen, ich weiß nicht, ob es der Besitzer war, der hatte so einen alten Run-DMC Adidas-Pullover an. Und die hatten und dann waren da die ganzen Metro Attitude Adidas Forum da so vor Photoshop-Zeit irgendwie da so reingeschnitten oder so. Hab's aber nie geschafft.
War ein legendärer Laden, der sich selbst zerstört hat. Ne? Also Dummheit rottet sich selbst aus und das ist was man bei dem Laden gnadenlos gemerkt hat, die dann eben angefangen haben mit so Babe Fake und Babe Stars auf einmal in der Qualität, wo du gesagt hast, hey bitte, das sind keine Babe Stars und ja, es war am Schluss so, dass es einfach nur noch ein Trauerspiel war, der Laden. Ne?
Ja, dann gab es ja dann später noch ein Tattoo-Studio namens Mighty Vini, so ein Haus weiter.
Ja, genau.
Gibt es das noch?
Nee, der Uli ist, glaube ich, nach irgendwo in die Peripherie von München gezogen und macht da sein Studio.
Sonst Flatbush hatten wir kurz angesprochen. Das war aber mehr so der Laden, wo man die Gürtelschnallen kauft mit dem
Flatbush
Namen.
Flatbush ist der Laden, wo die Geschichte mit Coolio passiert ist. Wo Coolio eingelaufen ist und dann für seine ganze Mannschaft Jacken geklaut hat und dann gesagt
hat. Hat er nicht nur die Verkäuferin geschlagen oder so?
Nee, das weiß ich nicht. Also es war so, dass er auf alle Fälle, Coolio hat halt gemeint, das wäre alles umsonst und die sind dann auch gegangen mit ihren Jacken. Es war so, dass das diese Zeit war, wo diese...
Aber mein Kollege Buddy, der bei uns für Jason Mark zuständig ist, der hat auch im Double Eight gearbeitet und der hat auch eine Coolio-Geschichte, dass Coolio reinkam und ich glaube ich auch meinte, alles wäre kostenlos und dass er, ich weiß nicht mehr, ob es Sommer war und er kam in Downjacke oder ob es Winter war und er kam im T-Shirt, aber es war auf jeden Fall eine auch sehr strange Begegnung.
Ich glaube, es ist Sommer und er kommt in der Downjacke, genau, es war eben so, dass diese...
Mit dem Fahrrad ist er, glaube ich, noch reingefahren, irgendwie sowas.
Helly Hansen war damals noch so State of the Art, was so Retro-Segeljacken anging. Die sind für teures Geld gefälscht verkauft worden, keiner wusste, ob die echt sind oder nicht.
Bei Flatbush.
Von Flatbush, ja, genau.
Okay.
Und... Ja, und Coolio ist ja damals eben anscheinend eingelaufen mit Bodyguard und Band und hat sich für 5-Finger-Rabatt eingekleidet.
Heute nennt man es dann Seeding.
Genau, aber dem Storebesitzer war nicht klar, dass das Seeding ist. Und ich habe gehört, dass es so war, dass man ihn wirklich zu der Gerichtsverhandlung herbestellt hat, also dass er wirklich kommen musste.
Geil.
Ich glaube, ich habe das in der Abendzeitung mal gelesen. Es war so, dass sich dieser Prozess, ich glaube, fast 10 Jahre hingezogen hat und man ihn dann aber doch herbestellt hat und er halt natürlich nicht mehr diese Gangster-Paradise großartige Figur, die er damals war vielleicht, das war er natürlich nicht mehr, ne? Und auch eben... Nicht mehr 1000 Haarspitzen, sondern nur noch so diese eine.
Inzwischen hat er, glaube ich,
nur noch so ein, so wie so eine Antenne, oder war es doch dann?
Ja.
Ich weiß nicht, ob er auf Crack war. War so, dass er auf alle Fälle da nicht gut aussah auf diesem Foto der Abendzeitung.
Ja, was gab es noch? Es ist gerade irgendwie ganz nett in Erinnerung zu schwelgen aus meiner Hood.
Su-York, eine Geschichte zu X-Large noch erzählen.
Okay.
Das ist ganz wichtig.
Bitte, ich liebe X-Large.
X-Large war, ja genau. Es war so, dass das für mich, ich mochte die Philosophie von dem Brand, ich mochte das Thema mit dem Affen gern, ich habe das geliebt über alles. Und mein Vater hat einen Account angelegt bei XLarge, damals noch in dem Store in Hongkong, und über seine American Express konnte man sozusagen Sachen bestellen. Und es war so, dass er als Kunde eben hinterlegt war und man einfach nur schreiben musste, was man haben wollte, und das ist dann über die Karte abgezogen worden. Und es war so, dass mein Vater irgendwann die Kontrolle da so ein bisschen über mich verloren hatte und ich dann bei XLarge an Weihnachten kommt ein Paket von XLarge und es ist ein Zippo drin und es ist ein Brief drin für unsere 100 treuesten Stammkunden weltweit. Haben wir ein exklusives Zippo gebaut. Und mein Vater kriegt die Abrechnung seiner American Express-Karte. Ich habe einen Einlauf gekriegt vom anderen Stern, ich weiß es noch haargenau. Und habe aber all diese Sachen, die ich mir von XLarge gekauft habe, nach wie vor. Und da gab es schöne Sachen. Ich habe einen Aschenbecher, der eben so ein halber Affenkopf ist. Und wenn man die Zigarette reinlegt, ist es so, dass es aus der Nase eben der Rauch rauskommt. Und die hatten wirklich, was Design angeht, ich mochte das unheimlich gern. Und war eben so starker Kunde, dass ich sozusagen zu den 100 Top-Kunden weltweit gezählt habe, was XLarge angeht.
Ich finde es schade, dass, obwohl es XLarge so vor 3 Jahren oder so mal wieder kurze Zeit in Deutschland gab, dass sich da keiner dran erinnert. Das hat halt, keiner kannte das mehr und deswegen.
Ja. Es ist so schade, dass halt die Geschichten von den Brands einfach nicht weitererzählt werden und XLarge war immer.
Ich meine, es gab einen XLarge-Store in Köln.
So ist es, genau. Ja. Und für mich eben immer auch im Umfeld der Beastie Boys sozusagen, die ja auch für mich große Vorbilder waren und eben eine großartige Band, die eben auch so wandlungsfähig war. Und mir hat eben auch gefallen, dass das sozusagen dieser Aspekt, bei uns im Jugendtreff war es auch so. Es war so, dass es eben eine Szene gab, die Punk gehört hat. Es gab eine Szene, die Rap gehört hat. Und die haben sich aber miteinander verstanden. Und weil die Attitude irgendwie die gleiche war. So. Und es ging aber darum, sich halt Geschichten zu erzählen und sich gegenseitig weiterzubilden und halt das, was man weiß. Und wenn es auch nur einmal das Buch gab, dann hat es jeder gekriegt und jeder hat es lesen müssen. Und ein anderer Informationsfluss, ganz anders. Aber halt erlebte Geschichte. Also man hat es den Leuten einfach viel besser und viel näher bringen können, wenn man es ihnen halt erzählt hat. Es ist was anderes, wenn du das auf einem Handy-Display liest oder auf einem Computer-Display, als wenn du ein Buch gehabt hast oder wenn jemand neben dir gestanden ist und dir halt erzählt hat, wie das entstanden ist. Auch eben dieser erste Store, den die Beastie Boys in San Francisco, New York hatten, glaube ich, genau. Und wo es eben auch XLarge exklusiv zu kaufen gab, wo es Dizzy zu kaufen gab, wo es Fakt zu kaufen gab, Ben Sherman, also Ben Sherman ist eben auch sowas, das ist großartig, aber wie willst du die Leute da wieder abholen, wie willst du den Leuten das erklären? Das ist eine viel zu schnelle Generation, die auf der Suche ist nach dem nächsten Kick irgendwie und nach dem nächsten Hype und nach dem, wie ich mich eben individuell von allen anderen absetzen kann. Bei uns war es wurscht, wir hatten 30 Mann die gleiche Jeans, die gleichen paar Turnschuhe und die gleiche Jacke an und waren genauso cool.
Mindestens.
Aber geil, dass du gerade Ben Sherman erwähnt hast, weil das jetzt so nicht sowas ist, was man sich da in dem Umfeld so vorstellt, weil das halt auch keiner in Verbindung damit mehr bringt.
Nein. Es gab Stupid auch, also es gab wirklich so Skate-angehauchte Streetwear-Brands, die aber keine richtigen Skate-Brands waren.
Aber warte mal. Bist du sicher, dass du Ben Sherman meinst oder meinst du Ben Davis?
Ben Davis, Entschuldigung,
es tut mir leid. Weil ich nämlich die ganze Zeit gerade gedacht habe, stimmt, ich habe nämlich, Sebi und ich sind ja immer auf der Suche nach der perfekten Hose und irgendwann haben wir angefangen, nur Uniqlo Easy Pants zu tragen, aber ich habe vor kurzem, und das ist, ich bin jetzt 32, meine erste Dickies Hose gekauft, weil ich halt eine etwas weitere Hose haben wollte und früher waren zu teuer. Ich hätte aber gerne den Ben Davis, diesen OG Gorilla Cut. Kriegt man über Amazon.
Ja.
Ja, und auch die Beanies, ja, für den Preis, was es in den USA halt im Workwear-Laden kostet. Ja.
War
auch halt so ein geiles Logo einfach, ne?
Irre.
Ich hatte irgendwann, war ich auch im Bob Beeman unterwegs, so mit 18, 19 hatte ich eine Supreme 5 Panel an und dann kommt einer so zu mir, boah krass, ist sie aus dem Supreme Store in Schwabing? Und ich dachte, gibt's den noch?
Oh,
also da dachte, hatte der Typ so gemeint, ob es den Laden noch gibt, aber ich habe auch schon von jemand anderem gehört, dass es einen Supreme Store in Schwabing gegeben haben soll.
Genau, es war so, dass es... es gab einen Supreme Store in Schwabing. Ich habe die Flyer auch noch. Ich lasse euch einen zukommen. Ja,
die also, hatten auch das Box-Logo.
Die hatten das Box-Logo.
Es gab auch einen in Aachen.
Genau, es war, das Box-Logo war gelb, hellblau unterlegt. Ja, genau, gelb, hellblau unterlegt. Wirklich, ja genau. Also Aachen, nicht rot-weiß, nicht rot-weiß, wie wir es eben kennen oder rot-schwarz, sondern halt gelb, hellblau unterlegt. Also gelbes Fies. Logo, hellblau unterlegt. Und wenn man googelt, findet man immer noch Supreme Store München Schwabing Feilitzstraße.
Krass.
7 war das eben. Ne?
Da, wo jetzt die Schwabinger 7 drin ist.
Da, nee, da ist jetzt, glaube ich, dieser Secondhand, nee, nicht Secondhand, sondern so ein Münchner Modeding. Das ist direkt, wo der Occam Deli ist. Mhm. Der Store an der Seite war das.
Okay. Und was haben die geführt? Also was, in welche Richtung
Supreme. Ging das? Nee, das war doch dann eher so Miss 60.
Okay.
Ja, genau, in die Richtung ging das eher. Ne? Aber es ist lustig, dass es eben noch Leute gibt, die dann sagen, ja, oh, wir haben herausgefunden, hier in der Dings, da müsst ihr hier in der Nähe, ist jetzt gleich ein Supreme Store. Nein, nein.
Es gibt aber, ich glaube, es gibt immer noch den Supreme Aachen. Die haben das rote Box-Logo, haben aber zwei Kronen mit drauf. Also das Box-Logo ist ein bisschen länger gezogen, da sind noch zwei Kronen mit dabei. Da war ich, 2013 war ich mal in Aachen, bin da rumgelaufen und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Vor allem, als ich reingegangen bin und auch noch die Box-Logos gesehen habe, die verkaufen.
Ja.
Wie siehst du es heute? Wie ist das heute? Du erzählst, du hast uns jetzt sehr traurig gemacht, weil ich glaube nicht, dass es heutzutage noch so ist, dass man wirklich, wie gesagt, heute kriegt man keinen mehr auf die Schnauze, wenn man die Schnauze aufmacht. Wie ist der Status von Streetwear? In Deutschland
vor. 2020.
Wir sind im Jahr 2020. Im Jahr 2020, in dem es in großen Streetwear-Sneaker-Ketten plötzlich sogar ans Licht kommt, dass dort keine Schwarzen eingestellt werden, zum Beispiel.
Derbin.
Gruß an JD Sports ja. In Köln.
Schlimm.
Aber sie haben den Typen rausgeworfen, deswegen ja, Respekt das, dafür.
Genau, großartig. Richtiger Move und sich dann... großartig entschuldigt, also versucht sich zu entschuldigen, dass sie so ein multikulturelles Unternehmen sind und dass das doch nicht vorkommen darf in ihren Statuten, dass sowas passiert. Nee, ich glaube Streetwear ist wie, ich glaube Bobby Hundreds hat das gesagt.
Hast du ein Buch gelesen?
Nee, noch nicht.
Ich habe ihn getroffen in Paris und er hat mir eins geschenkt.
Oh, schön. Oh.
Ja.
Großartige Leute. The Hundreds ist für mich eben... Wir haben The Hundreds auch im A7 vorgehabt und haben The Hundreds geschrieben, bevor irgendjemand verstanden hat, wie stark die sind und was das für ein gutes Label ist. Und aber The Hundreds ist für mich so eine der letzten großartigen Spitzen der Streetwear gewesen. Und jetzt ist es so, dass es halt keine Streetwear mehr ist, sondern es ist eigentlich nur noch Fashion. Es hat nichts mehr mit dem Street-Charakter zu tun. Dadurch, dass es eben auch keine Subkulturen, keine neuen Subkulturen mehr gibt und alle alten Subkulturen nur noch ein Remix oder ein Aufwasch sind von früher, ist es so, dass alle Grenzen verschwommen sind. Und deswegen ist es so, dass es halt auch diese Abgrenzungen nicht mehr gibt, die es früher gab. Und deswegen glaube ich, dass Streetwear im Sinne von, wie ich Streetwear kennengelernt habe, und da bin ich bei Bobby Todes.
Kai Pflaume hat es umgebracht.
Kai Pflaume ist einer, der es umgebracht hat.
Und Virgil
Abloh. Klassisches Beispiel für mich wäre Obey. Obey war Black Market früher, eine Marke, die Shepard Fairey aus dem Boden gestampft hat und wo man auch in München sehr, sehr schöne Spuren sehen kann, noch von alten Aufklebern André. The Giant has a Posse. Und da war es auch so, das war ein so gesundes Label. Mochte ich unheimlich gern, weil es eben auch die Wurzeln des Punk und des Skate schön miteinander verbunden hat, aber eben auch diesen Hip-Hop-Aspekt mit Rap, mit Public Enemy.
Ich mochte, dass es auch politisch war.
Ja, das mochte ich auch unheimlich gern. Die Leute kennen es wahrscheinlich dann über das Obama-Plakat irgendwann, ne? Hope. Aber es war so, dass die Obey Cap mit dem ganz einfachen Obey-Logo in der Futura Condensed Bold sowie Supreme und Nike in einem Sommer getötet worden ist, und zwar von Justin Bieber, der damals mit Selena Gomez zusammen war und ein Foto gepostet hat, wo er ein Obey Cap trägt. Und es so war, und wir damals auch gemerkt haben, okay, das ist ein rasanter Anstieg, was sehr junge Kundinnen angeht, die jetzt auf einmal Obey Caps kaufen wollen und auch das passende T-Shirt dazu. Aber man eben wusste, okay, danach ist es dann aber auch vorbei für die Marke. Und wenn man sich Obey jetzt anschaut, ist es eigentlich ja, belanglos dafür, wie, welche Kraft es mal gehabt hat, diese Marke, ne?
Erinnert mich gerade ziemlich an die Carhartt Beanies, die Geschichte.
Absolut
kann,
richtig.
Oh, kann man auch nicht, das die Carhartt Beanie. Ich habe
Crow, oder?
Ich hasse Crow dafür. Ja, der hat Streetwear in Deutschland kaputt gemacht. Das war Crow.
Unter anderem, ja. Also es gibt da einige Leute, die dafür gesorgt haben, dass Streetwear eben nicht mehr Streetwear ist, sondern...
Der hat halt auf dem Cover seines Filmes, den wir uns vielleicht mal anschauen sollten,
Fall, nein.
Nein, okay. Da sind Supreme-T-Shirts zu sehen und da spielt Til Schweiger mit. So, das ist
echt.
Ja.
Es war ja. Das Easy-Video, ja, genau.
Das ne, war
dieses,
ja,
wo dieses Mädchen mit dem
BMX. Die Ex-Freundin von K1, einem großen Vorbild von mir.
Mit dem BMX-Pferd, ne? Da war es so, dass dann diese Acrylic Watch Beanie doch. Ja. Ja.
Aber ich glaube nicht mal, dass sie die anhatte, oder?
Doch.
Okay.
Ja.
Doch, ganz bestimmt. Klar. Sie hat, glaube ich, weiße Air Force One.
Ja. Ich weiß noch, dass ein Kollege von mir, schönen Gruß an den guten Paul aus dem Ruhrgebiet, einer Deutschrap-Legende, dass der mir damals direkt Screenshots geschickt hat von den Schuhen im Hintergrund, den Schuhkartons, und meinte, was ist das für eine Scheiße, da steht eine US 11, da steht eine 8 und so weiter, der hat all seinen Freunden Bescheid gesagt, dass die Schuhe bringen sollen, der hat doch gar keine Ahnung von gar nichts. So. Was ich Crow aber zugute halten muss, auf der ersten Kicks in the Hall, die ich gemacht habe, einer wundervollen Turnschuhmesse, kurz bevor ich da war, bevor es die Veranstaltung gab, war ich in den USA, habe meinen Bruder besucht. Und dann hat man so die übliche Tour gemacht, so Burlington Coat Factory, TJ Maxx, wie es da heißt. Und in der Burlington Coat Factory gab es halt diese Mützen. Nice. Es gab damals auch noch nicht den, ich glaube, es gibt nur inzwischen einen Carhartt Work in Progress Store in New York, sonst gibt es in den USA keine.
Genau,
vielleicht
ich
hab, schon.
Ja, genau, ich habe gehört, dass der am Anfang große Schwierigkeiten hatte in New York. Da, ja genau, den haben sie, glaube ich, während der Fashion Week mal als Pop-Up versucht und es hat nicht funktioniert. Ja. Und danach aber etabliert und jetzt ist es auch was anderes. Als
und auf jeden Fall gab es da diese Mützen für 2,99.
Nice.
Und ich habe alle gekauft. Ich habe alle gekauft und es gab einen Stand auf der Messe, den meine damalige Freundin gemacht hat. Da lagen halt nur diese Mützen für Stück 15 Euro und... in Anbetracht, dass ich glaube, damit habe ich fast mehr Geld verdient als mit der ersten Messe an sich.
Es gab ja dann damals auch wirklich so diesen feststehenden Begriff Carhartt Beanie Mädchen und jeder konnte sich was darunter vorstellen. Genau, irgendwelche abgeschnittenen Hotpants, Nike Air Max 90 Infrared und Carhartt Beanie. Und dann noch irgendwelche blöden Holzketten.
Nein, am besten. Sebi, du hast recht, es sind 90er Infrared gewesen. In dem Easy-Video hat sie 90er Infrared an, dann hat sie so eine abgeschnittene Jeans an, ne? Und hat eine...
Cut-offs.
Genau, und dieses Acrylic Watch Beanie, ja.
Ach ja, damals. Und dann kamen die Leute, die von Odd Future auf Supreme gekommen sind, haben sich dann aufgeregt, dass jetzt die Crow-Leute Supreme hören und dann, weil sie ein halbes Jahr früher Supreme getragen haben.
Tatsächlich habe ich mich, inzwischen rege ich mich über gar nichts auf, weil ich ein alter, entspannter Mann inzwischen bin, aber dieses Odd Future-Ding, das war auch da, das hat Supreme in Deutschland gekillt, mit Crow zusammen. Das war ein laufender Übergang. Ich meine, Crow hat auch nur auf seiner blöden Panda-Maske das Kreuz drauf, weil er das von Tyler, the Creator hat.
Ja.
Aber Odd Future an sich als die Marke fand ich
gut. Ich fand die Energie von den Jungs am Anfang unheimlich gut. Und es war so, dass das so der letzte Textil-Drop mit einem angekündigten Drop bei mir im Laden war, wo wirklich was los war. Also richtig, wir hatten auch eine Schaufensterfolie.
War das noch OF. Im 874?
Nee, das war Kicks schon. Kicks Monaco. Und wir hatten eben, ich glaube, es ist auch über Sick in Nolde gelaufen.
Ja.
Ja, genau. Hatten wir eben sozusagen exklusiv in Store Drop Odd Future Kollektion. Und da war es wirklich so, dass wir die Kollektion, obwohl die sündhaft teuer war, wirklich sündhaft teuer war, innerhalb von 2 Tagen komplett abverkauft haben. Bis auf den letzten Socken runter.
Krank. Ja. Ich war 2011 auf dem Open Air Frauenfeld. Das war einer der ersten Europa-Auftritte von Odd Future. Da war
Frank Ocean dabei?
Ich glaube schon. Left Brain war auf Krücken und Earl Sweatshirt war noch im Bootcamp. Und ich war in der ersten Reihe und alle anderen haben ihre iPhones rausgeholt und auf Wikipedia geschaut, was zum Teufel ist eigentlich Odd Future. Und einen Monat später war der Hype halt so riesengroß.
Ja.
Das war halt damals, haben alle mal gesagt, dass das der neue Wu-Tang Clan ist, weil es viele kreative Leute dazu. Und das war auch das Geile.
Stimmt halt.
Das finde ich, nein, im Nachhinein nicht. Aber was ich halt, bei denen cool fand, war halt, dass es so ein Kollektiv war. Das war halt noch richtig dieser Crew-Gedanke. Mhm. Plus, die haben sich halt, was ich halt sehr gerne mache, ich meine, ich liebe Hip-Hop, aber man muss halt auch schon sagen, dass genauso wie bei Wrestling und vor allem Tupac, 90% der Leute, die das cool finde, Idioten sind.
Absolut richtig.
Sehr engstirnige Idioten und so weiter. Und das war ein bisschen offener, weißt du, da ging es nicht. Es hat ja, warte, in welchem Song sagt er das denn? Sorry, wenn ich dich gerade unterbrochen, in welchem Song bei Oldie oder so, wo Tyler the Creator dann sagt, dass er für die Kinder rappt, die Schwuchtel genannt werden, weil sie auf Steven Spielberg und Jazz stehen und all sowas. Und das hat das Ganze so ein bisschen aufgebrochen. Das war halt dieses Open-Mindedness davon, fand ich so geil. Das ist für mich auch der Streetwear-Gedanke, eigentlich so.
Absolut.
Weiß nur keiner.
Dadurch, dass die Jungs aus einem Skate-Umfeld eben auch kamen, war es so, dass das Mindset ein bisschen offener war, als wenn du eben aus einer reinen Rap- oder anderen Szene kommst. Das fand ich eben spannend, also dieses die Energie, die Odd Future am Anfang hatten, das war Wahnsinn. Und es war, man hat gemerkt, dass es echt ist und nicht aufgesetzt ist. So, dass die wollen uns nichts vorspielen, um Geld mit uns zu verdienen, sondern nee, die sind genau so.
Die ersten Alben waren auch alles irgendwelche Free-Tapes, die es dann bei Deadpiff gab. Ich glaube, bis Goblin von ein Teil daraus kam, das waren alles Free-Tapes davor. Gab es auch ein sehr gutes von Earl Sweatshirt, total schlecht abgemixt.
Hast du absolut recht, ja.
Ja. Odd Future, Stussy, Second Holde, Kicks, 874, wir haben, glaube ich, mittlerweile echt einige Sachen abgehakt von unserer Bucketlist.
Auf der Bucketlist stand auf jeden Fall, dass wir mit dir eine Folge aufnehmen. Da haben wir uns schon, bei der ersten Staffel wollten wir schon sehr gerne mal, das hat nicht geklappt.
Wegen Zahnarzt.
Ja.
was gibt es, was möchtest du den Hörern empfehlen? Wo muss man die Augen offen halten? Was gibt es für kommende Trends, deiner Meinung nach? Was gibt es für Marken, die du feierst, die vielleicht noch niemand auf dem Radar hat? Gibt es da was?
Nein.
Scheinbar nicht.
Schwierig. Also, ich finde Marken wie Fuckt oder FUCT.
Mittlerweile ein geschützter Name.
Unheimlich spannend. Fuck
the Government.
Ja, ich finde. Auf solche Marken sollte man sich anschauen. Man sollte schauen, was Eric Brunetti da letztes Jahr mit dem Supreme Court in den USA angestellt hat. Sowas finde ich spannend. Marken, die eine politische Aussage auch prägen. Marken, die kleine Künstler aufnehmen, Fotokünstler aufnehmen. Sowas finde ich spannend. Wenn es sozusagen gesund in einem Kollektiv, einer Subkultur entsteht alles. Aber da gibt es nur noch ganz, ganz wenige und das sind meistens Sachen, die es aber auch schon lange gibt. Das Fakt ist für mich da eine der Marken, die ganz, ganz stark ist und ganz, ganz wichtig ist, nach wie vor.
Thema Sachen, die es schon ganz lange gibt. Wenn die Dressies das hier anhören, dann ist es wahrscheinlich schon lange alles ausverkauft, aber morgen kommt das Supreme Lookbook raus. Interessiert dich das? Schaust Supreme, du dir die Sachen noch an?
Ja, für mich ist es so, dass meine Wahrnehmung zu Supreme ist der Film von Larry Clark Kids. Der Ende der... Nee,
das ist 1994.
Ja, genau, 94. Eine Jugendkultur zeigt, die von der aufkommenden AIDS-Angst sozusagen... Ja, ihre Freiheit so ein bisschen verliert. Ein ganz starker Film, der unheimlich hart kritisiert worden ist damals und es auch schwer war, sich den damals eben anzuschauen, weil es in München, glaube ich, nur ein Kino gab, das den Film gezeigt hat. Das war der Türkendolch, den gibt es nicht mehr.
So hieß das Kino?
So hieß das Kino in der Türkenstraße. Türkendolch, ein Film, wo man sich Do the Right Thing oder auch alle Spike Lee-Filme haben die gezeigt in Originalsprache.
Krass.
Und Kids auf Deutsch ist ja Folter, das ist, dann schaue ich mir lieber gar nicht an. Also bloß nicht auf Deutsch anschauen. Und in Kids ist es so, dass die Kids alle Supreme tragen, aber ganz unprätentiös und nicht eben, wie es jetzt getragen wird, sondern damals war das wirklich eine Skate-Marke.
Es gibt ja da so diesen einen Shot, wo einfach jemand, den sieht man so einen Bruchteil einer Sekunde. Da sind,
als das ist der kurz, Typ im Park verprügelt wird.
Dann fährt einer auf dem Skateboard mit einem Boxlogo-T-Shirt vorbei.
Einer tritt auch zu beim Boxlogo-T-Shirt. Ah, ja. Da ist im ersten Supreme-Buch ist da ein Still von drin.
Ja, aber das meine ich, glaube ich, auch. Aber
die
das
Mütze
sieht man
von
so
Casper
kurz.
Ist von Supreme. Diese NY-Mütze.
Ja, der Dings hat auch ein Sweatshirt, so ein blaues, sehr großes Sweatshirt mit einem Supreme, also kein Boxlogo, aber eben so quer drüber geschrieben.
Plus natürlich der Träger des, okay, du hast gesagt, die deutsche Synchro ist scheiße, aber ich habe nichts anderes bekommen früher, deswegen der Träger des schwarzen Lassos, Harold Hunter, spielt natürlich auch mit. Bam,
ja,
macht der Dampfhammer.
Oh, ganz wichtig, Harold Hunter, ganz wichtig. Und dann könnte man sich noch daran erinnern, dass es einen York-Store sogar gab in München, in der Feilitzstraße.
Echt?
Ja, da ist jetzt ein Dance-Biomarkt drin.
Was für eine Geschichte, genau. Es gab also wirklich einen York.
New Era Store gab's.
Genau. Und der York-Store, der ist entstanden, bevor Echo die Marke ja gekauft hat. Also war das wirklich.
Als es noch cool war.
Als es noch cool war, genau. Mhm. Absolut richtig.
Nicht das, was jetzt bei TK Maxx hängt.
Ein Laden, in dem man auch Vinyl-Toys kaufen konnte, die sehr früh kapiert haben, dass Vinyl-Toys schön sozusagen sich in das Bild von dem coolen Concept Streetwear-Store mit einpflegen. Fand ich unheimlich stark und darf man nicht vergessen, dass es das in München wirklich gab, einen eigenen York-Store. Ne?
Wie lange gab es den?
Ich glaube 4-5 Jahre. Mir fällt zu York noch eine coole Geschichte ein. Und zwar war es so, dass es neben dem 874 einen Laden gibt, den gibt es nach wie vor, der eben Surf- und Skate-Sachen verkauft. Und
mittlerweile auch Kaffee.
Ja, furchtbar. Und die hatten damals graue Ware, sagt man dazu.
Fufu.
Ware, die man sozusagen ohne die Distribution gekauft hat und also ohne der Distribution auch Geld zu geben dafür, hatten die York Skate Decks. Genau. Und es war so, dass York das Team eingeladen hatte in München zu irgendeinem Filmfestival oder so.
Die sind dann auch an der Schwanthaler Höhe eine Session gefahren beim Georg-Freundorfer Platz bei dem legendären.
Ja, genau.
Und die nur sind, Spot genannt.
Ja,
das waren,
ich glaube, 12 Mann oder so waren es.
Ja, da war ich.
Ja, genau. Und die sind in diesem Surf-Skate-Store eingefallen und haben die komplette Einrichtung zerstört und alle Boards, die sozusagen graue Ware waren, haben sie zerbrochen.
Genau. Hat zu der Zeit Harold Hunter noch gelebt?
Nee. Harold Hunter.
5 Jahre nach seinem Tod, würde ich mal sagen, ungefähr.
Furchtbar, der Mann ist einsam in seiner Wohnung in New York gestorben. Man hat ihn sehr spät erst entdeckt. Ganz traurige Geschichte. Es war so, dass er wirklich kaum mehr Geld hatte. Das Geld, das er hatte, hat er für Katzenfutter ausgegeben, weil er Katzen bei sich aufgenommen hat. Ich habe eine Fotostrecke, muss das raussuchen. Das sind so die letzten Bilder, die von ihm entstanden sind. Da macht er sich auf so einem kleinen Campingkocher eine Dose Würstchen mit Bohnen warm. Und du siehst halt, wie seine Katzen eben richtig gutes Essen kriegen und er macht sich diese Dose warm und ist damit zufrieden. War auf Crack am Schluss. Ganz traurige Geschichte für ein großartiges Talent und jemand, der wichtig war für Skaten.
Ich habe sogar noch zu Hause bei meinen Eltern im Keller irgendwo noch das Monster Skateboard Magazine, was nach seinem Tod rausgekommen ist, mit dem kleinen Artikel über ihn. Deshalb habe ich das auch noch.
Ja,
ich habe auf VHS noch ein altes Video von der ersten Rap-Crew von Dendemann, Arme Ritter. Und da ist Harold Hunter im Video und macht Kickflips.
Nice.
Legende. Kumpel von mir hat letztens, weil der Arcteryx-Jacken sehr geil findet, irgendein Foto
geteilt. Konstantin Traun?
Nee, Bente.
Hi, Bente.
Hat einfach ein Foto gerepostet von jemandem mit einer Arcteryx-Jacke aus den 90ern und dann habe ich so geschrieben, boah, krass, Harold Hunter oder wie, und er so, wer ist das, kenne ich nicht. Ja, habe ich ihm gesagt, er soll nochmal Kids schauen und dann nochmal mit mir reden.
Aber nicht auf Deutsch.
Nicht auf Deutsch. Nee, das ist das, was so schade ist, dass eben, das sind Legenden, so, dass die Leute nicht mehr wissen, wer diese Leute waren. Ne? Das kann nicht sein.
Die hatten halt kein Instagram. Ne?
Ja.
Und wenn man nicht aus der Skate-Szene-Ecke kommt, dann kennt man den vielleicht auch gar nicht so wirklich.
Noch was zu Supreme.
Ah ja, stimmt, da waren wir ja stehen.
Genau, für mich war es so, dass Kids schon eine größere Bedeutung hat vielleicht, weil es so war, dass Larry Clark ja auch Fotograf ist und in den USA, bevor er den Film veröffentlicht hat, ein Bildband...
Tulsa? Das war der erste Band von ihm.
Ist da Chloe
Sevigny? Da ist noch nicht Chloe Sevigny drin.
Okay, ich meine den, wo Chloe Sevigny, jetzt später dann wahrscheinlich, aber vor dem Film entstanden. Und so ist, dass diese Bilder eben in Amerika die Prüderie da extrem angestoßen haben und die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, kann man die Mädchen so fotografieren, das geht nicht. Und es eben schwer war, diesen Film überhaupt an den Start zu bekommen. Und Supreme aber die Marke war, die eben gesagt hat, nee, wir kleiden das ein, wir statten das aus, wir sehen, dass das richtig ist. Und mit Odd Future, so 20 Jahre später, denke ich jetzt mal, entsteht nicht mit der gleichen Obszönität, aber das Video Earl war auch ein Video, das in USA sehr, sehr viele Familien dazu gebracht hat, zu sagen, ja nein, das möchte ich nicht, dass du das hörst und das finde das nicht gut. Und Supreme ist eben wieder die Marke, die dann sagt, ja okay, nee, aber wir fühlen diese Jungs und wir möchten mit diesen Jungs zusammenarbeiten. Ne? Da war es ja auch so, dass, wie heißt der Fotograf, der mit der Brille?
Terry Richardson.
Ja, Terry Richardson, der damals noch nicht von der MeToo-Debatte gebeutelt war. Was ich übrigens auch extrem krass fand, dass MeToo geht los und Richard Avedon, so viele Fotografen bekommen da Probleme. Und dann erst so ein halbes Jahr später sagt man, ja, aber Terry Richardson übrigens. Und ich bitte euch, jeder, der Terry World kennt und dieses...
Ich habe das meiner damals 17-jährigen Freundin geschenkt und die hat das bei sich immer unterm Bett versteckt, damit ihre Mutter das nicht sieht.
Also wer Terry World kennt, weiß, dass...
Dass da drin eine Frau ein Ei legt. Ein richtiges Ei.
Ja, genau.
Mit einer Hühnermaske auf.
Ja, dass es eben so ist, dass man nicht anfangen muss, dann auf einmal zu kommen und zu sagen, ja, aber bei Richardson, da scheint es ja auch am Set irgendwie nicht funktioniert zu haben und der scheint auch Frauen angefasst zu haben und so weiter und so fort. Also wer dann irgendwie ein halbes Jahr später mit MeToo dann auf Richardson kommt, das fand ich ein bisschen seltsam.
Wo wir gerade noch bei Larry Clark waren, auch relativ interessant, das wissen vielleicht einige auch nicht, weil es auch schon lange, lange her ist, der hat ja mal zusammen mit Supreme einen erotischen Kalender rausgebracht.
Oh, das wusste ich auch nicht, aber cool.
Der ist nachgedruckt im ersten Supreme-Buch drin.
Ja. Das Buch habe ich ja auch noch daheim. Apropos, das zweite habe ich immer noch nicht.
Ich auch noch nicht. Aber es soll auch nicht ganz so gut sein. Es soll eigentlich nur Lookbook-Bilder sein.
Das war ja auch die schlechtere Hälfte der Zeit, die es Supreme gab, die im zweiten Buch dann abgedeckt wird.
Ja, stimmt auch wieder. Die, in der es schon Instagram gab und in der Kai Pflaume schon Supreme getragen hat.
Oh, ja.
Shoutout an Kai Pflaume.
Shoutout.
Sipp das Codein, mein Freund.
Hat Larry,
als ob er nicht wusste, was das auf seinem Shirt ist. Er hat alle Kommentare geliked, wo Leute geschrieben haben, sipp den Lean und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Lest das gerne bei bild.de nach. Schönen Gruß.
Hat Larry Clark dann damals eigentlich auch das Supreme Comme des Garçons Lookbook gemacht bei der ersten Kollektion mit
Chloe zusammen? Sebi, ich bin überfragt.
Ich auch, aber könnte sein, weil Chloe Sevigny ja auch da drauf ist.
Es war eben so, dass Larry Clark, ich glaube, jetzt 60 mittlerweile, oder? Oder älter?
Bestimmt.
Älter. Damals schon ein alter Mann war und dass eben der Gesellschaft nicht gefallen hat, dass dieser alte Mann so schöne junge Frauen so lasziv fotografiert und Supreme, aber die Marke war...
Wobei Larry Clark ja auch schwul ist.
Das weiß ich nicht und weiß ich nicht. Nein, aber das war eben so, dass Supreme da schon verstanden hat, dass da jetzt eine eigene Energie entsteht und das eine gute Energie ist, um Leuten halt einfach auch mal eine Message reinzuhauen. Der Film ist wirklich ganz, ganz wichtig gewesen, weil es eben so ist, dass AIDS eine Sache war, die für uns schon sehr dramatisch war und eben am Anfang, man kann sich das jetzt einfach nicht mehr vorstellen, wenn es kein Internet gibt und es eben keine Möglichkeit gibt, sich über die Sachen so zu informieren, wie ich das halt will, und du dir den Spiegel kaufst und du kaufst dir alle möglichen Magazine, die darüber schreiben, aber denkst dir immer noch nicht, ich bin jetzt richtig informiert, meine Mutter, die Ärztin ist und da eben auch Probleme hatte, die Informationen alle so zusammenzubekommen, wie man das eben gebraucht hätte. Ne? Und das ist ein wichtiger Film für die Streetwear-Kultur, ist Kids und nicht auf Deutsch.
Okay. Beim ersten Mal anschauen fand ich den ziemlich eklig. Beim zweiten Mal checkt man ihn dann irgendwie.
Ich fand damals,
das war ja schon ziemlich geil.
Das ist auch so ein Ding, ich hab davon mal gelesen, da war ich auch noch endjung, und dann habe ich die VHS in der Stadtbücherei oder so gesehen. Und bei der deutschen VHS, ich habe das gelesen, und wenn du alleine da den Text so liest, die Leute haben einfach den Film nicht verstanden. Mhm. Ich weiß noch, dass der zweite Satz, oder es ging irgendwie los mit, sie haben Geschlechtsverkehr ohne Verhütung, aus Langeweile schlagen sie einen schwarzen Mann halb tot, und es spielt bei dieser Szene, wo die im Park halt den Typen mit den Boards verprügeln, nicht die geringste Rolle, dass der schwarz ist. Nein. Soll also, naja, ein großartiger Film. Ja. Sollte jeder schauen. Sonst darf er kein Supreme drauf.
Nicht mal die Kollabo.
Sven, wir reden jetzt schon über eine Stunde. Ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür und fühle mich sehr geehrt, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Immer gerne.
Die ganze restliche Knowledge, die noch in deinem wunderschönen Kopf ist, die werden wir uns vielleicht in weiteren Folgen bei Gelegenheit mal zu Gemüte führen.
Immer gerne.
Wenn du Interesse daran hast. Ich komme ja auch immer gerne nach München, weil hier so viele nette Leute wohnen.
Wenn, so gutes Essen. Wenn die Dressies nichts zu tun haben und in München sind, können sie dich ja mal beim Kicks Monaco zuhören.
Immer gerne, bitte. Definitiv. Besucht mich immer. Ich nehme immer Zeit für eine Zigarette.
Das werden wir jetzt auch machen.
Ja.
Ich fange auch schon ein bisschen an zu zittern.
Geht mir genauso.
Silvi, wir haben eine Sache überhaupt nicht gesagt. Wir haben überhaupt nicht gesagt, was wir anhaben. Wollen wir wieder 1, 2, 3 machen und dann runterzählen?
Okay.
Und, du hast keine Schuhe an. Hattest du den Kai Pflaume-Dank an oder was anderes?
Ich hatte vor 1A an.
Okay, 1. Oben oder unten?
Oben.
Okay, 1, 2, 3.
Graues Stussy.
Hagel, Longsleeve von Stussy, Hose von
Smiley drauf und dem Kraftausdruck Shit.
Schwarze Socken von Fortis und Shorties.
Dickies, N74 und
Socken. Suvu-Sandalen, die sehr bequem sind.
Und vor 1A Nebelweiß.
Was? Wollen wir den Dressies noch sagen? Wo können Sie uns folgen?
Auf Instagram, auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, außer bei Audible, weil die wollen nur exklusiven Content und dafür sind wir nicht offen.
Liked bitte alle unsere lustigen Memes, die wir machen. Auch bitte erzählt allen euren Freunden von dieser tollen Folge. Wenn
auch
ihr Familienmitglieder, euren Feinden, vor allem schönen Gruß an alle Feinde. Wenn ihr Familienmitglieder habt, die auch Telefone zu Hause haben, dann geht auf ihren Spotify, auf ihre Spotify-App, abonniert uns, damit wir noch mehr Klicks kriegen.
Könnt ihr auch am Laptop machen, wenn eure Familien keine Telefone zu Hause haben.
Ein Shoutout nochmal an die Freunde aus New York von Throwing Fits. Danke für dieses wundervolle Intro.
Hallo, hört euch
diesen
Taco.
Podcast an.
Professor Hi. Dr. Taco.
Hallo Dr. Taco.
Er hört das safe, weil er versteht so gut Deutsch.
Ihr habt verstanden, dass es zwei Podcasts gibt, die man hören soll. Und einer davon sind wir. Liebste Dressies, wir sind zurück. Staffel 2, Dress Relief. Harder than a bomb.
Was?
Wie gesagt, harder than a bomb.
Und Sven, willst du noch irgendwas sagen dazu?
Wortlos glücklich.
Gut, dann würde ich sagen.
Wir hören uns in 2 Wochen. San Francisco.
Nicht bis Danzig, wir hatten gestern irgendwie... Bis St. Petersburg.
Bis St. Petersburg.
Bis St. Petersburg.